Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno, der war einer der wichtigsten Denker im westlichen Nachkriegsdeutschland, auch in der Öffentlichkeit. Er war zeitweise jede Woche im Radio zu hören. Manche haben ihn sogar einen Erzieher der jungen Bundesrepublik genannt. Wie Adorno dieses Land nach 1949 mitgeprägt hat, darum geht es in einem neuen Buch. Und es geht da auch um seine Schülerinnen und Schüler. Der Historiker Jörg Später hat dieses Buch geschrieben und Adornos Erben genannt. Für uns hat es Michael Opitz gelesen. Guten Tag, Herr Opitz.
Guten Tag, Herr Mayer.
Ist denn Adorno jetzt auch bei Jörg Später so ein Erzieher der jungen Bundesrepublik?
Also er erwähnt das Wort Erzieher nicht, aber Theodor W. Adorno kam 1949 mit einem Auftrag aus dem amerikanischen Exil zurück nach Frankfurt. Und das war der Auftrag, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Und als 1963 in Frankfurt der Auschwitz-Prozess stattfand, da hat Adorno einen Rundfunkvortrag gehalten und auf den geht Später ein, der hieß Erziehung nach Auschwitz.
Da ist der Erzieherbegriff wieder da.
Genau.
Wie erklärt Jörg Später das oder erklärt er es überhaupt in diesem Buch, wo es ja vor allem um die Erben geht, warum Adorno so wichtig geworden ist für die Bundesrepublik?
Also ich glaube, Adorno hat eine enorme Anziehungskraft gerade für junge Studenten gehabt, weil er nämlich sich die Frage gestellt hat und die war auch in seinem Denken sehr zentral, wie konnte es zu Auschwitz kommen? Und das hat die jungen Leute angezogen, die eine Antwort darauf haben wollten und die haben sie eher bei Adorno gesucht und nicht bei Heidegger, weil Heidegger war verwickelt in die NS-Ideologie und wie gesagt, Adorno wurde ins Exil gezwungen und da erhoffte man sich andere, ehrlichere Antworten und deshalb hat er eine enorme Anziehungskraft gehabt. Gleich die ersten Vorlesungen, die er ab 1950 in Frankfurt gehalten hat, das waren Kant-Vorlesungen, also zu Immanuel Kant, dem Philosophen. Da waren an die 700 Teilnehmer, die ihm zugehört haben.
Und jetzt soll es ja eigentlich laut Titel um die Erben gehen. Wer waren jetzt Adornos Erben?
Also Später macht er sozusagen zwei Gruppen auf. Er spricht einmal von den ersten Schülern und das waren Hermann Schweppenhäuser, Karl-Heinz Haag, Alfred Schmidt, Ludwig von Friedeburg, Helge Pross, Peter Tschondi und Ivan Nagel. Und dann gibt es eine zweite Schülergruppe, die kamen etwas später. Und zu denen gehörte Jürgen Habermas, Oskar Negt, Elisabeth Lenk und Rolf Tiedemann. Und das sind so die Personen, auf deren Spuren begibt sich dann Später und verfolgt sozusagen deren Biografien und auch deren universitäre Laufbahn. Also wir bekommen sozusagen beides, einen biografischen Einblick, allerdings auch einen akademischen Einblick, den verfolgt also Später in diesem Buch sehr konzentriert.
Können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel mal skizzieren, wie Jörg Später jetzt die Wege nachzeichnet, dieser Erben?
Ja, vielleicht wirklich Jürgen Habermas, der ist der bekannteste. Es gibt noch sozusagen den Alexander Kluge, der kein Schüler von Adorno war, aber Adorno hat ihn wie einen Sohn behandelt. Aber Habermas kommt 1956 zu Adorno und wird sein erster persönlicher Assistent. Bleibt aber nicht lange in Frankfurt, geht 1959 wieder. Es hängt auch damit zusammen, dass der ist ja auch wirklich ein spezieller, sehr individueller Mensch und konnte sich nicht so richtig einordnen. Er kommt aber 1960 wieder auf den Lehrstuhl von Max Horkheimer und bleibt.
Das war
dann
ja der sozusagen der Gefährte oder der.
Ja, das war sozusagen Adorno. Das Doppelgespann. Ja. Beide haben die Dialektik der Aufklärung geschrieben. Und Habermas übernimmt dann diesen Lehrstuhl, bleibt in Frankfurt und ist dann auch da, als sozusagen die Studentenunruhen beginnen und ist da in der Zeit an Adornos Seite und nimmt aber eine andere Position ein als die linken Studenten. Also er hält das, was die da machen, für eine Scheinrevolution und sie sind dann sehr sauer. Adorno ist dann letztendlich derjenige, der die Polizei ruft, als das Institut für Sozialforschung von den Studenten besetzt wird. Und das führt zu einem Bruch der Linken, weil man eigentlich glaubte, die Theorie, die Adorno verbreitet hat, würde genau dahin führen, wo die Studenten sich hinbewegt haben. Da war Habermas einer der Fürsprecher. Und nach dem Tod von Adorno 1969 hat er, glaube ich, im Historikerstreit 86 die Position von Theodor W. Adorno vertreten, als er nämlich sich wehrte gegen den Ansatz von Ernst Nolte, der gemeint hat, der Gulag, also die sowjetischen Lager, wären eigentlich das Vorspiel das Holocaust gewesen. Und da hat Habermas eine dezidiert andere Haltung vertreten.
Jetzt könnte dieses Buch, das eben Adorno porträtiert und dann seine Schülerinnen und Schüler und so große Namen wie eben Habermas oder Oskar Negt oder Peter Schondi als Literaturwissenschaftler, das könnte ja auch sowas wie ein Porträt der intellektuellen Bundesrepublik sein, im besten Falle. Ist es das denn?
Ich glaube nur zum Teil, weil also Jörg Später konzentriert sich sehr stark auf die Biografien. Und das macht er ausführlich und man muss dann oftmals schon auch wirklich einen Hintergrund haben, auch entweder einen philosophischen oder germanistischen Hintergrund, um diese Personen, um die es geht, dann einordnen zu können. Das fällt manchmal schwer, da kommen Titel, Buchtitel, Einlassungen auf diese Bücher hintereinander und es fehlt so etwas, wo man sagen könnte, Adorno war ein unglaublicher Ideengeber, hat eine Wirkung gehabt, indem er Fenster aufriss und den Blick öffnete für neue Gebiete, in denen dann Leute wie Habermas, Chondi, Elisabeth Lenk auch Wirkung erzielten. Und dann wäre es vielleicht sicher besser gewesen, das zu beschreiben, weil intellektuell ist die Wirkung von Adorno natürlich unglaublich viel breiter als nur beschränkt auf diese Personen, die im Zentrum dieses Buches stehen.
Das Buch Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik von Jörg Später. Im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 760 Seiten, 40 Euro ist der Preis. Michael Opitz, vielen Dank für die Rezension.